Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau herzlich willkommen. Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, das wünscht man Schiffen bei ihrer Taufe. Ein Wunsch, der sicher auch den Containerriesen Ever Given begleitet hat. Eine Handbreit Wasser und noch viel mehr hat das Schiff jetzt auch wieder unter seinem Bug. Am Nachmittag meldeten die Behörden in Ägypten, das Schiff sei wieder frei. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten. In Myanmar geht das Militär immer gewalttätiger gegen die Menschen vor auf den Straßen dort. Die Niederschlagung der Proteste hat am Wochenende einen blutigen, vorläufigen Höhepunkt erreicht. Auch das ein Thema gleich. Und in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota startet heute der Prozess gegen einen Polizisten, der den Afroamerikaner George Floyd getötet haben soll. Der Anwalt der Familie Floyd, Ben Crump, sagte vor dem Prozess:
In America, we so desperately want to believe that marginalized people of color will get the same constitutional rights as all other American citizens enjoy.
In Amerika wollen wir unbedingt daran glauben, dass People of Color dieselben verfassungsgemäß verbrieften Rechte genießen wie alle anderen. Der Anwalt von George Floyd oder der Familie von George Floyd. Auch darum geht es letztendlich in diesem Prozess, der am Nachmittag unserer Zeit begonnen hat. Dazu Informationen in dieser Sendung und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Pistolen und Gewehre. Unter anderem Bürger rüsten auf, warum der Waffenbesitz in Deutschland steigt. Wir beginnen mit dem Thema Corona, die Bund-Länder-Runde. Sie ist nicht erst seit der vorerst letzten Sitzung in der vergangenen Woche in Verruf geraten. Schon vor diesem Debakel um die widerrufene sogenannte Osterruhe war die Kritik die Uneinheitlichkeit des Vorgehens in den Ländern. Sie gefährde letztlich die Pandemiebekämpfung bundesweit. Und immer wieder der Hinweis auch darauf, dass der Bund rechtlich die Möglichkeiten hätte, mehr Kompetenzen für sich zu beanspruchen. Darauf hat gestern Angela Merkel in einem Fernsehinterview hingewiesen. Heute hat ihr unter anderem ihr Nachfolger als CDU-Vorsitzender Armin Laschet, gleichzeitig Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, widersprochen. Die Kompetenzdebatte fasst aus Berlin an Katrin Büsker zusammen.
Angela Merkel ist spürbar verärgert, dass die Bundesländer auf sehr unterschiedliche Weise die gemeinsam getroffenen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen umsetzen und das im Angesicht steigender Infektionszahlen und einer ansteckenderen Mutante des Coronavirus.
Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
Eigentlich hatten sich Bund und Länder letzte Woche darauf verständigt, die bereits beschlossene Notbremse auch konsequent anzuwenden. Doch gestern Abend bei Anne Will darauf angesprochen, ob Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gegen diese Vereinbarung verstoße, war die Kanzlerin eindeutig.
Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr weite Interpretation haben und das erfüllt mich nicht mit Freude.
Also ja. Er verstößt dagegen.
Ja, aber er ist nicht der Einzige.
Das macht sich besser.
Das Land hat eine Umsetzung gewählt, die zu viel Ermessensspielraum mit sich bringt.
Der so Gescholtene konterte heute prompt.
Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend, verpflichtend für alle Landkreise umgesetzt.
Tatsächlich hat die Landesregierung jedoch eine Art Hintertür eingebaut. Städte und Kreise können sich entscheiden, ob sie die volle Bremsung machen oder ob sie auf der Basis von ausgebauten Testkapazitäten weiterhin Teile des öffentlichen Lebens offenhalten. Laschet sieht sich damit auf Kurs der gemeinsamen Vereinbarungen von Anfang März, die ja ein breit aufgestelltes Testkonzept vorsahen.
Und deshalb brauchen wir Anreize, dass jemand in ein Testzentrum geht. Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Beispiel inzwischen 6.000 Testzentren im ganzen Land. Aber da geht natürlich nur jemand hin, wenn es einen Anreiz gibt, sich auch testen zu lassen.
Eine Deutung der Beschlüsse, die die Kanzlerin nicht teilen dürfte. Merkel hatte am Abend angesichts des unterschiedlichen Vorgehens der Länder ins Gespräch gebracht, ob der Bund mehr regeln könne und müsse, in Form des Infektionsschutzgesetzes über den Bundestag. Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass man für Gesetzesinitiativen auch den Bundesrat brauche, also die Länder.
Und trotzdem glaube ich, auf der Basis der MPK-Beschlüsse kann gehandelt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, muss über andere Wege nachgedacht werden. Nur es gibt eine Sache, die kann ich nie umgehen. Wir brauchen immer Bund und Länder zusammen. Das heißt, auch die Länder müssen bereit sein, diese entschiedenen Schritte zu gehen.
Sich zwischen Bund und Ländern die Verantwortung hin und her zu schieben, helfe nicht weiter, so Armin Laschet heute. Auch Urteile zwischen Ministerpräsidenten seien nicht hilfreich. Laschet nannte hier zwar keine Namen, aber dass er damit Angela Merkel und Markus Söder meinte, kann angenommen werden. Später fügte er hinzu:
Und ich sag mal für mich, wenn die Lage dramatischer wird, bin ich für jeden Vorschlag des Bundes offen und auch der Kollegen aus den Ländern, was wir denn noch besser machen können.
Theoretisch liegt dafür mit den Bund-Länder-Beschlüssen bereits einiges auf dem Tisch. Sie machen im Rahmen der Notbremse zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen möglich. Für diese warb am Morgen der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach im WDR. Mobilitätsdaten zeigten, dass die Menschen sich abends treffen würden. Dies müsse befristet unterbunden werden, um das exponentielle Wachstum aufzuhalten. Eine Forderung, die auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der ARD aufstellte und gleichzeitig Sympathie für mehr nationales Vorgehen in rechtlicher Hinsicht äußerte.
Ich bin dafür, dass wir Ausgangsbeschränkungen jetzt machen, am Abend, wie wir das in Bayern haben, wie das Baden-Württemberg hat, gerade über die Osterfeiertage, da das im Moment aber auf Bundesebene nicht zu verwirklichen ist, aufgrund der Rechtslage, wie wir vorhin schon gemeinsam besprochen haben, muss es jedes Land machen. Deswegen nochmal der dringende Appell, und sollte das nicht greifen und wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, eine Initiative auf nationaler Ebene Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen, hätte sie meine Unterstützung.
Einer lokal begrenzten Ausgangssperre konnte der linken Fraktionsvorsitzende Bartsch am Morgen in der ARD zwar durchaus etwas abgewinnen, Co-Parteichefin Janine Wissler betonte in Berlin jedoch, eine flächendeckende Ausgangssperre lehne man ab.
Ich denke, es ist den Menschen auch schwer zu erklären, dass sie tagsüber mit vollen Bussen und Bahnen in die Großraumbüros und die Fertigungshallen und die Callzentren zur Arbeit fahren und dann aber nach 20 oder nach 21 Uhr nicht spazieren gehen dürfen. Wir sind der Meinung, wir müssen jetzt insbesondere auf der betrieblichen Ebene beim Thema Arbeitsleben ansetzen.
Die Linken fordern deshalb eine tägliche Testpflicht in Betrieben mit Anwesenheit. Auch die Grünen wollen Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Berlin hatte am Wochenende als erstes Bundesland eine solche Testpflicht beschlossen. Hier müssen Unternehmen ihren Mitarbeitenden in Präsenz mindestens einen Test pro Woche anbieten.
Der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Wie verbreitet sich das Coronavirus? In Deutschland werden dazu weniger Daten erfasst als in anderen Ländern. Einige hier haben aber, wie gerade gehört, die Unternehmen in Verdacht, dazu entscheidend beizutragen. Für die Unternehmen oder Betriebe gelten oft eher Empfehlungen oder Selbstverpflichtungen. Die Frage kommt jetzt für Unternehmen doch eine Verpflichtung zum Test der Angestellten. Johannes Kuhn dazu.
Anfang April wollen die Wirtschaftsverbände Bilanz ziehen. Wie flächendeckend bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden Corona-Tests an? Die Kanzlerin hatte am Sonntag durchblicken lassen, sie hat nicht den Eindruck, dass die Selbstverpflichtung ausreicht.
Wir haben gesagt, bis Anfang April muss das klar sein. Diese Woche Donnerstag ist der 1. April. Wenn wir den Eindruck bekommen, und heute habe ich gerade wieder Presseäußerungen gesehen, wo ich diesen Eindruck bekomme, dass das doch nicht flächendeckend umgesetzt wird, dann müssen wir gesetzlich durch die Arbeitsschutzverordnung etwas tun.
So Angela Merkel bei Anne Will. Die Spitzenverbände der Wirtschaft hingegen sprechen von großer Resonanz. Unternehmen von mehr als der Hälfte der bundesweit Beschäftigten seien dem Aufruf zu Testangeboten bereits gefolgt, hieß es vergangene Woche. Die Bundesregierung will die Umsetzung auch unabhängig überprüfen. Und sie hat die Hürde höher gelegt. Mindestens 90% der Beschäftigten und 2/3 bis 3/4 aller Firmen sollen dabei sein. Sonst ist es mit der Freiwilligkeit vorbei. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk daran. Wenn es nach der SPD ginge, hätte man bereits in der letzten Bund-Länder-Schalte verbindliche Vorgaben auf den Weg gebracht.
Das bedeutet ja nur, es müssen Tests den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten werden. Das heißt ja nicht, dass die diese Tests dann auch durchführen müssen. Das ist also noch eine relativ milde Maßnahme. Da hat sich insbesondere die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister nicht dazu durchringen können. Das war ja der Antritt der SPD in dieser Frage.
Die Wirtschaft sieht sich nun in die Rolle des Sündenbocks gedrängt, mit dem die Politik von eigenen Fehlern ablenken möchte. So sagt Ferdinand Munk, der beim Mittelstandsverband BVMW die Kommission Arbeit und Soziales leitet, unserem Hauptstadtstudio.
So nach dem Motto, das sind die bösen Unternehmer, das kann es nicht sein, sondern wir brauchen klare Absprachen zwischen Verantwortlichen in der Politik und Verantwortlichen in der Wirtschaft.
Zwei Länder haben Firmen bislang zu Testangeboten verpflichtet. Sachsen hat in seiner Corona-Verordnung festgelegt, dass Firmen ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten müssen. Bei Kundenkontakt ist der Test sogar verpflichtend. Berlin entschied am Wochenende ebenfalls, dass Unternehmen künftig 2 Schnelltests pro Woche anbieten müssen. Ansonsten fehlt allerdings ein arbeitsrechtlicher Rahmen. Will eine Firma vor dem Betreten des Geländes von ihren Mitarbeitern zum Beispiel einen negativen Testnachweis verlangen, wäre dies im Sinne des Infektionsschutzes vielleicht hilfreich. Aber die rechtliche Grundlage des Arbeitgebers wäre äußerst wackelig, so die Münchner Arbeitsrechtlerin Michaela Filisiak.
Da sind wir dann bei Themen wie Fürsorgepflicht, Direktionsrecht, alles also so wachsweiche Begriffe, die eben in einer Interessenabwägung enden. Und immer dann natürlich, wenn ich eine Interessenabwägung mache, habe ich natürlich das Risiko, dass das einer etwaigen gerichtlichen Überprüfung nicht standhält, was da eben auch noch keine fixen Parameter gibt.
Entsprechend dürfte es auch bei steigenden Infektionszahlen bei Testangeboten bleiben. Die können Mitarbeiter dann wahrnehmen oder auch nicht. Der Bund könnte die Unternehmen in der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Schnelltestbereitstellung verpflichten. Die Verordnung läuft Ende April ohnehin aus und muss verlängert werden. Allerdings gäbe es zuvor einige Dinge zu klären. Zum Beispiel, wie Firmen mit positiven Testergebnissen umgehen müssen. Oder ob Betriebe schließen müssen, wenn sie nicht genügend Tests anbieten können. Und hinter allem steht auch die Frage, ob der Bund einen Teil der Schnelltestkosten übernimmt. Mittelstandsvertreter Munk, selbst Unternehmenschef, hat folgenden Kompromissvorschlag.
Ich kann mir schon vorstellen, dass größere Mittelstandsbetriebe Tests für kleine Betriebe mitmachen können, auch vor Ort, dass von der Regierung die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt werden und das Personal und die Räumlichkeiten eben über die Unternehmen dann abgerechnet werden.
Unternehmen und möglicherweise verpflichtende Tests, der Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn. Zuerst nachgewiesen wurde das Coronavirus in China und die Behörden dort hatten zunächst das Ganze versucht zu vertuschen. Eine Kommission der Weltgesundheitsorganisation wollte untersuchen, wie genau die Umstände dort waren, durfte wochenlang nicht einreisen. Nun gibt es erste Informationen aus dem Bericht der Kommission, Sabine Hackländer.
Die Erkenntnisse, die nun kurz vor der offiziellen Präsentation des WHO-Berichts an die Öffentlichkeit gedrungen sind, bergen bislang keine Überraschung. Es sollen also tatsächlich Fledermäuse gewesen sein, die für die Übertragung des Coronavirus auf den Menschen sorgten. Allerdings sei der Erreger wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich zunächst auf ein anderes Tier und von diesem dann auf den Menschen übergegangen. So hatte es die WHO-Expertenkommission bereits kurz nach Abschluss ihrer Wuhan-Reise im Januar vermutet. Dort waren Ende 2019 die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Verworfen wurde nun auch ganz offensichtlich die These, dass das Virus aus einem Labor entwichen sei, wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump dies immer wieder ins Spiel gebracht hatte. Dies wird nun als extrem unwahrscheinlich bezeichnet. Um die Untersuchung zu den Ursprüngen des Coronavirus ist hinter den Kulissen immer wieder hart gerungen worden. Vor allem die chinesische Regierung hatte an der Aufklärung wenig bis kein Interesse gezeigt. Der Bericht soll voraussichtlich morgen offiziell veröffentlicht werden, wenn auch die 194 WHO-Mitgliedsländer die Abhandlung in Händen halten.
Sabine Hackländer aus der Schweiz. Und damit gehen wir um 18.22 Uhr hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk in die USA. Dort hat um 16 Uhr unserer Zeit der Prozess gegen den Polizisten begonnen, der mutmaßlich verantwortlich ist für den Tod des Afroamerikaners George Floyd im vergangenen Mai. Vom Prozessauftakt in Minneapolis berichtet Thorsten Teichmann.
Die Staatsanwaltschaft hat als Teil ihres Auftaktplädoyers das Video von Augenzeugen gezeigt, auf dem zu sehen ist, wie George Floyd stirbt. Wie der schwarze Amerikaner zunächst ruft, dass er keine Luft mehr bekommt und am Ende reglos am Boden liegt. Der angeklagte Ex-Polizist Derek Chauvin drückt Floyd selbst dann noch das Knie in den Nacken, als andere Beamte bei Floyd keinen Puls mehr feststellen können. Die Staatsanwaltschaft will im Hauptverfahren nachweisen, dass Chauvin Floyd mit Vorsatz Verletzungen zugefügt hat, in deren Folge der schwarze Amerikaner starb. Die Absicht soll Chauvin über die Gesamtheit aller Beweise nachgewiesen werden, erklärte Anwalt Jerry Blackwell als Vertreter der Anklage. Dazu werden in den kommenden Wochen bis zu 400 Zeugen gehört, auffallend viele Polizisten sind geladen. Chauvins Verteidiger Eric Nelson sprach in seinem Plädoyer dagegen über Zweifel. Er will nachweisen, dass Chauvin nicht zweifelsfrei für den Tod des schwarzen Amerikaners verantwortlich ist. Er erklärt, dass Floyd Drogen genommen hatte und gesundheitliche Vorerkrankungen eine Rolle spielen. Sein Mandant habe genau das getan, wofür er als Polizist ausgebildet worden ist, so Nelson. Das Gericht steht unter enormem Druck, denn vor der Tür geht es vor allem um Polizeigewalt und Rassismus. Die Familie von George Floyd hat in der Früh zu einer Pressekonferenz hinter dem Gebäude des Bezirksgerichts geladen. Der Anwalt der Familie, Ben Crump, sagte, es gehe um das Vertrauen, dass Minderheiten wie schwarzen Amerikanern in den USA die gleichen Rechte zustehen wie allen anderen Bürgern auch.
Vom Prozessauftakt im George-Floyd-Prozess berichtete Thorsten Teichmann. Das derzeit berühmteste Schiff der Welt wohl liegt im Suezkanal. Seit einigen Tagen hatte die Ever Given, ein Containerschiff von 400 Metern Länge, den Kanal blockiert. Mit dem Bug voran hatte das Schiff die Böschung gerammt und steckte fest. Bilder gingen um die Welt von einem handelsüblichen Bagger, der unter dem gigantischen Bug wirkte wie Spielzeug. Und nachdem einige Reedereien entschieden hatten, ihre Schiffe schon auf den langen Weg rund um Afrika zu schicken, kam am Nachmittag die Meldung, die Ever Given sei frei und damit auch der Suezkanal. Die Frage an unseren Korrespondenten Jürgen Striak in Kairo: Wie genau hat man denn jetzt das Schiff frei bekommen?
Ja, an der Bergungsaktion waren ägyptische und ausländische Firmen beteiligt. Die haben zum Beispiel große Mengen Schlamm und Sand nicht nur weggebaggert, sondern auch abgesaugt. In der vergangenen Nacht sollen das unter dem Containerschiff fast 30.000 Kubikmeter Sand gewesen sein, die man dort weggesaugt hat. Und es kamen Schlepper zum Einsatz, die mit verschiedenen Zug- und Druckmanövern tagelang versucht haben, den Koloss zu bewegen. In der vergangenen Nacht sollen es 10 Schleppschiffe gewesen sein, die da zugange waren. Und am Ende war es offenbar, so wie ich es gehört habe, auch die natürliche Flut, die geholfen hat. Denn in der letzten Nacht herrschte ein relativ hoher Wasserstand und der war sicher auch ausschlaggebend.
Wie muss man sich jetzt die Situation am Kanal und auch vor dem Kanal an den beiden Enden vorstellen? Wie viele Schiffe warten da noch und wie lange wird es wohl auch dauern, bis alles wieder halbwegs planmäßig läuft?
Ja, die ägyptische Kanalbehörde, die spricht von knapp 370 Schiffen, die da warten in der Schlange. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg sagt 450 Schiffe. Es dürfte also insgesamt nicht so lange dauern. Die Rede ist etwa von 4 bis 6 Tagen, bis der Rückstau dort am Kanal wieder weg ist. Denn im Jahre 2020 zum Beispiel sind pro Tag 50 Schiffe im Kanal unterwegs gewesen, der insgesamt wohl eine maximale Kapazität von 100 Schiffen pro Tag haben soll. Das könnte also alles relativ schnell gehen, aber das betrifft noch nicht die Auswirkungen komplett, denn der Rückstau wirkt ja nicht nur am Kanal direkt, sondern hat die Logistik weltweit im Grunde durcheinander gewirbelt und verschiedenen Reedereien zufolge könnte das Wochen dauern, bis man das wieder hingekriegt hat.
Dieser Unfall, wenn es denn so einer gewesen ist, oder menschliches Versagen, das wird ja alles noch untersucht, ist denn schon absehbar, welche Konsequenzen das auch für den Kanal haben wird, beziehungsweise für die Baulichkeiten und angesichts der großen Bedeutung, die eben dieser Kanal auch für Ägypten hat?
Ja, die erste Konsequenz ist, dass den Ägyptern jetzt eine ganze Menge Kanalgebühren verloren gegangen sind. Man spricht von etwa 14 bis 15 Millionen US-Dollar, die Ägypten verloren hat in den vergangenen Tagen. Außerdem muss sich Ägypten natürlich die Fragen beantworten, waren die Behörden am Kanal ausreichend vorbereitet? Das alles muss aufgearbeitet werden. Wie hätte man solch eine Blockade zum Beispiel verhindern können? Und diese Blockade könnte dazu führen, dass die Handelswelt nach Alternativen sucht, also global gesehen zum Beispiel, indem man guckt, was man zukünftig mit der Bahn transportieren kann, auch über Kontinente hinweg. Und man könnte vielleicht wieder mehr zum Nordpolarmeer gucken. Das ist etwas, wovor Ägypten Angst hat, nämlich dass die Nordpassage an der Nordküste Russlands vorbei von Asien nach Europa zukünftig stärker genutzt wird, weil sie aufgrund des Klimawandels auch öfter eisfrei ist. Und dann sparen die Reedereien ein Drittel Zeit auf dem Weg von Asien nach Europa. Das ist etwas, was Ägypten überhaupt nicht will, weil der Suezkanal eine der wichtigsten Einnahmequellen ist. Aber jetzt sucht man vielleicht verstärkt nach Alternativen.
Ein riesiges Containerschiff im Suezkanal schwimmt wieder frei. Informationen waren das live aus Kairo von Jürgen Striak. Ganz herzlichen Dank. Anfang Februar putschte das Militär in Myanmar und übernahm die Macht in dem Land in Südostasien. Die de facto Ministerpräsidentin Aung San Suu Kyi steht seitdem unter Hausarrest und zehntausende Menschen haben protestiert und protestieren gegen diese Machtübernahme. Und das Vorgehen der Sicherheitskräfte wird dabei immer brutaler. Der Bericht von Holger Senzel.
Die wackeligen Bilder der Helmkamera zeigen Menschen, die durch Hinterhöfe hasten. Von fern sind Schüsse zu hören. Auf allen Vieren robben die jungen Männer durch Gärten bis zu ihrem verletzten Mitdemonstranten hinter einer Sandsackbarrikade. Er blutet stark aus einer Schusswunde am Oberschenkel. Auch heute gingen in vielen Städten Myanmars wieder zehntausende Menschen auf die Straße. Auch heute eröffneten Sicherheitskräfte das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten. Auch heute starben Menschen, berichtet die Mitarbeiterin des ARD-Radios in Yangon.
The brutality of the military didn't stop Die Brutalität des Militärs hat die Menschen nicht davon abgehalten, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Es wurden dabei wieder mindestens 10 Leute erschossen. Nachdem die Luftwaffe Dörfer im Karen-Staat bombardiert hat, sind dort mindestens 3000 Menschen über die Grenze nach Thailand geflohen. Natürlich sind alle hier nach diesem Wochenende verzweifelt und sie haben Angst. Da ist auch viel Hoffnungslosigkeit, weil sie ahnen, dass sie nicht gewinnen können gegen die Armee. Aber sie wollen lieber sterben, als zurückzukehren in die düsteren Zeiten der Militärdiktatur.
Nachbarland Thailand bereitet sich vor auf tausende Flüchtlinge aus Myanmar. Lasst uns das als interne Angelegenheit betrachten, sagt Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Natürlich wollen wir keinen Exodus und keine Evakuierungen in unser Staatsgebiet, aber wir sind auf alles vorbereitet und wir achten selbstverständlich die Menschenrechte, sagt der Mann, der sich 2014 als Armeechef ebenfalls an die Macht geputscht und später in einer fragwürdigen Wahl als Regierungschef hatte bestätigen lassen, der einen Abgesandten nach Myanmar geschickt hatte, um am Wochenende der großen Militärparade beizuwohnen, mit der die burmesische Armee sich selbst feierte. Und während seine Soldaten wie im Blutrausch auf Demonstranten schossen, erklärte Myanmars neuer starker Mann, General Min Aung Hlaing, das Militär reicht der gesamten Nation die Hand, um die Demokratie zu schützen. Nicht einmal vor der Trauer der Menschen hatten die Sicherheitskräfte Respekt, berichtet der burmesische BBC-Mitarbeiter Kiwi Tan.
In one of the funerals,
bei einer Beerdigung etwa 60 Kilometer nordwestlich von Yangon tauchten plötzlich Sicherheitskräfte auf und schossen auf die Trauernden. Ich kann nicht sagen, ob es Tote oder Verletzte gab, aber sie schossen und dann wurden 40 Trauernde dort abgeführt.
And about 40 people were rounded up and taken away.
Eine mordgierige Soldateska im Blutrausch. Das war der Eindruck dieses Wochenendes. Gezielte Schüsse in Kopf und Brust von Demonstranten, Schüsse auf Kinder, wahllose Schüsse in Wohnungen. Die Junta hat offenbar die letzten Skrupel abgelegt und scheint fest entschlossen, den Protest mit allen Mitteln niederzuschlagen, wie blutig auch immer. Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie hatten die Militärs versprochen. Jetzt wollen sie offenbar nur noch Friedhofsruhe im Lande erzwingen. Trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße. Auch wenn sie wissen, dass sie keine Chance haben mit ihren Liedern gegen die Sturmgewehre von General Min Aung Hlaings enthemmten Männern.
Der Bericht von Holger Sinzel. Und zur Rolle Chinas im Myanmar-Konflikt können Sie hier einen Kommentar hören nach 19.05 Uhr. In Syrien sind die Menschen vor rund 10 Jahren auf die Straßen gegangen gegen den Machthaber Bashar al-Assad. Die Proteste entwickelten sich zu einem Bürgerkrieg. Millionen sind geflohen innerhalb des Landes, innerhalb der Region und weltweit. Für diejenigen, die geblieben sind, wird die humanitäre Lage auch angesichts der Pandemie immer schlechter. Eine erneute Geberkonferenz soll nun Gelder einsammeln, um die Situation der Menschen in Syrien zu verbessern. Alexander Göbel.
Seit 15 Jahren reist Filippo Grandi regelmäßig nach Syrien. Noch nie, sagt der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, habe er dort so viel Elend, Zerstörung und Verzweiflung gesehen, wie bei seinem letzten Besuch vor wenigen Monaten.
This is the first time in all my years that I see long queues for fuel, for bread. People are really struggling.
Es fehle an allem, sagt Grandi. Die Menschen stünden Schlange für Treibstoff, Brot, sauberes Wasser und Corona mache die Lage noch katastrophaler. Deswegen will Grandi wieder Alarm schlagen bei der mittlerweile 5. Geberkonferenz in Brüssel, diesmal pandemiebedingt virtuell. Mindestens 10 Milliarden US-Dollar seien nötig, fast doppelt so viel wie letztes Jahr eingesammelt wurde, rechnet der UN-Flüchtlingskommissar vor. Hilfe für 13 Millionen Menschen, die der erbarmungslose und noch immer tobende Krieg in ihrem eigenen Land zu Hungernden und Vertriebenen gemacht hat. Und Hilfe für fast 6 Millionen Menschen, die aus Syrien geflohen sind.
The money is needed for basic humanitarian needs.
Es geht um die humanitären Grundbedürfnisse, um Trinkwasser, medizinische Versorgung, ein Dach über dem Kopf. Wir müssen nicht nur den Menschen in Syrien und den Flüchtlingen in den Lagern außerhalb des Landes helfen. Der Libanon hat die meisten syrischen Kriegsflüchtlinge aufgenommen, leidet aber selbst unter einer massiven Wirtschafts- und Versorgungskrise. Deshalb geht es bei dieser Konferenz auch um Hilfe für die Aufnahmeländer. Es sei enorm wichtig, Syrien auf der politischen Agenda zu behalten, betont David McAllister, CDU, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Nach 10 Jahren Krieg gerate das Leid der Menschen allzu leicht in Vergessenheit. Daher sei dieses erneute Zusammentreffen von Institutionen, Regierungsvertretern und Zivilgesellschaft nötiger denn je. Wie in den letzten Jahren werde die EU auch diesmal wieder erhebliche Mittel bereitstellen, erklärt McAllister.
Wichtig ist, dass diese und künftige Mittel eine unmittelbare Hilfe für die notleidenden Menschen darstellen. Sie dürfen nicht für den Wiederaufbau unter dem Diktat des Assad-Regimes verwendet werden.
Womit David McAllister andeutet, dass die humanitäre Hilfe für Syrien ohne eine politische Lösung nicht nachhaltig wäre.
Das Regime von Präsident Assad muss ein klares Bekenntnis zu den Genfer Friedensgesprächen abgeben. An diesem Prinzip führt kein Weg vorbei.
Doch das Verfassungskomitee, das in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen tagen soll, ist längst ins Stocken geraten. Assad, Russland, der Iran, die Türkei, selbst die USA, die sich aus der Region zurückziehen wollen, sie alle scheinen vorläufig zufrieden mit dem Status quo. Um wenigstens Druck auf das Assad-Regime und die Schutzmächte Russland und Iran aufzubauen, müsse die EU als größte Geldgeberin in der Region entschlossener auftreten und ihre Finanzstärke klüger nutzen, fordert die Grünen-Abgeordnete Hanna Neumann.
Das heißt, man könnte als Europa eigentlich über diese finanzielle Macht auch Einfluss, deutlich mehr Einfluss darauf nehmen, wie es politisch in Syrien weitergeht.
Doch Europa könne diesen Konflikt nicht allein lösen, kontert der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und er klingt einigermaßen frustriert. Es müssten alle, wirklich alle, an einem Strang ziehen, die im 10. Jahr des Syrienkrieges und nach Hunderttausenden Toten ein Interesse daran hätten, endlich Frieden zu schaffen.
We are ready to provide.
Mit dieser Geberkonferenz bieten wir genau dafür ein Forum. Aber wir wissen, dass es schwierig wird mit den Gesprächen. Ohne eine internationale Verständigung wird sich nichts ändern. Aber selbst wenn es die geben sollte, sie allein wird nicht ausreichen. Die Grünen-Abgeordnete Hanna Neumann wünscht sich, dass diese fünfte Geberkonferenz die letzte für Syrien sein möge. Aber
realistisch betrachtet befürchte ich, dass wir vielleicht noch mal 5 brauchen, bis das Land wieder auf 2 Füßen steht.
Auftakt einer weiteren Syrien-Geberkonferenz, der Bericht von Alexander Göbel. Unter dem Hashtag MeToo berichteten Frauen in sozialen Netzwerken über sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen. 2017 führte dieser Hashtag unter anderem zur Anklage des Filmproduzenten Harvey Weinstein. Hashtag kommt aber auch immer wieder auf. Derzeit etwa spricht Großbritannien über ein neues MeToo. Sabine Mattei.
Irgendwann hatte die 18-jährige Eva genug. Immer wieder war die Abiturientin eines Londoner Mädchengymnasiums von Schülern einer benachbarten Schule belästigt worden. Die Jungen machten anzügliche Bemerkungen oder beschimpften sie, erzählt Eva. In sozialen Medien wurde sie beleidigt. Eva wollte wissen, ob nur sie Ziel der Jungen sei und fragte Schulkameradinnen auf ihrer Instagram-Seite nach deren Erfahrungen. Sie konnte sich vor Einträgen kaum retten. Von Noten über Attraktivität, über Angrapschen bis hin zu Nötigung und Vergewaltigung berichteten die Mädchen. Die meisten bezichtigten Mitschüler, manche auch Lehrer. Offensichtlich waren das keine Einzelfälle. Auf der Online-Plattform Everyone's Invited berichten Tausende aus ganz Großbritannien von solchen und ähnlichen Vorfällen an staatlichen und privaten Schulen. Die Betreiber der Plattform sprechen von systemischer Gewalt, die britische Gesellschaft verharmlose sexuelle Übergriffe und normalisiere sie. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im britischen Parlament, Robert Halfen, verlangt eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.
What has been going on in these schools?
Was genau ist in den Schulen passiert? Was haben die Schulleiter dagegen unternommen? Und waren die Maßnahmen erfolgreich? Diese Fragen müssen dringend geklärt werden, sagt der Politiker der konservativen Partei. Chief Constable Simon Bailey, einer der ranghöchsten Polizisten Großbritanniens, sieht auch die Eltern in der Pflicht.
Parents have a responsibility to ensure that their children, both their sons and daughters.
Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder, Söhne und Töchter andere mit Respekt behandeln, so Bailey. Aber auch die Schulen müssten im Rahmen des Sexualkundeunterrichts vermitteln, dass Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe absolut nicht geduldet werden. Dazu müssten die Lehrpläne der Schulen endlich mal aktualisiert werden, sagt die Abiturientin Eva. Der Einfluss der sozialen Medien wird im Unterricht zum Beispiel überhaupt noch nicht berücksichtigt, sagt sie. Wenn ständig neue Apps entwickelt werden, die sexuelle Belästigung ermöglichen und Mädchen in Windeseile in großem Maßstab bloßstellen können, dann muss das in der Schule auch behandelt werden, sagt sie.
Me Too an britischen Schulen, ein Bericht von Sabina Mattei. Und mit diesem Bericht enden die Informationen am Abend an diesem Montag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Ihnen noch einen schönen Abend.